Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Heute gibt es wieder Antworten auf Fragen. Und zwar nicht auf Fragen von vielen, sondern auf Fragen von einem. Und zwar von Friedrich. Er hat so viele Fragen eingereicht, dass ich eine ganze Folge nur mit seinen Fragen füllen kann. Aber es ist sicherlich auch spannend für alle anderen, die ähnliche Probleme hatten oder haben werden. Frage Nummer 1. Friedrich hat aus Brotbackbuch Nummer 2 die Sauerteig-Varianten gebacken. Für alle anderen, die das Buch nicht kennen, aber vielleicht noch haben möchten. In Brotbackbuch Nummer 2, das habe ich zusammen mit Björn Hollensteiner geschrieben, mit dem Brotdoc, vor vielen, vielen Jahren übrigens, haben wir Dinkel-, Weizen- und Roggenrezepte erstellt, die in 4 verschiedenen Rezeptvarianten daherkommen. Und zwar als No-Need-Variante, als ganz normale, ich nenne die immer Sonntagsvariante, wenn man viel Zeit hat zu backen, als reine Sauerteig-Variante und als Übernacht-Variante, also die man dann am Morgen nur noch abbäckt. Und Friedrich hat die Sauerteig-Variante gebacken. Und zwar vom Weizen-Feinbrot, das ist ein Brot mit Weizenmehl Type 1050 und das Dinkel-Vollkornbrot hat er auch gebacken in der Sauerteig-Variante. Und ihn irritiert das Krumenbild bei den Broten. Er hat auch 2 Fotos mitgeschickt. Bei den Broten ist die Krume krümelig und nahezu ohne Porung, also relativ kompakt und dicht. Bei anderen Sauerteigbroten, die er zum Beispiel aus Brotbackbuch Nummer 4 gebacken hat oder aus dem Almbackbuch, hat er sowas nicht gehabt. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das? Ja, die Antwort ist relativ einfach. In Brotbackbuch Nummer 2 haben wir uns von den normalen Broten, ich nenne die jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Broten, also von Hefe geführten Broten leiten lassen, haben also an der Teigausbeute, um auf die Sauerteig-Varianten zu kommen, nichts geändert. Die Hefebrote waren mit einer relativ niedrigen Teigausbeute konzipiert, einfach was für Einsteiger geeignet sein sollte und weil es eben die klassischen, in Anführungsstrichen, deutschen Brote sind, die haben keine so hohe TA, wie man das vielleicht aus dem mediterranen Bereich kennt oder wie ich sie heute bevorzugt backen würde. Die deutschen Brote sind einfach mit weniger Wasser ausgestattet. Ja, und das haben wir natürlich bei den Sauerteig-Varianten beibehalten. Insofern, wenn man jetzt diese Varianten mit Varianten aus anderen Büchern von mir vergleicht, dann sind sie immer fester, sind die Teige fester. Und das führt dazu, dass auch die Porung feiner wird. Natürlich nicht so fein, wie das Friedrich jetzt hier auf den Fotos mitgeschickt hat, sondern es bedeutet dann einfach auch, dass der Sauerteig deutlich mehr Zeit braucht, um diese Brote zu lockern, als das in Teigen der Fall wäre, die viel mehr Wasser enthalten würden, die also weicher gewesen wären. In dem Fall jetzt bei Friedrich vermute ich, das sagen die Bilder zumindest, dass die Reifezeit nicht gepasst hat oder die Teigtemperatur oder beides. Ne? Das wäre jetzt die Rückfrage an Friedrich. Achte nochmal sehr auf die Teigtemperatur, die muss wirklich passen und die Reifetemperatur muss auch passen, damit dann am Ende eine vernünftige Lockerung entsteht. Die Brote, die er hier mitgeschickt hat als Bild, sind definitiv unterfermentiert, untergarig in den Ofen gekommen. Die können also deutlich länger reifen, damit die Porung besser wird. Was Friedrich auch machen kann, ist mehr Wasser in den Teig geben. Es kann natürlich auch sein, dass wir damals kleberschwache oder kleberschwächere Mehle zumindest gehabt haben, als das jetzt Friedrich verwendet hat. Ich glaube, da kommt auch noch eine Frage dazu. Ich vermute, dass hier die Mehle auch deutlich mehr Wasser binden konnten, als unsere Mehle das damals getan haben. Insofern wäre auch ein anderer Schritt noch, die Teige etwas weicher zu halten, damit die Porung besser wird. Ja, zweite Frage dreht sich auch um den Sauerteig. Und zwar hat Friedrich Sauerteig-Focaccia gebacken und hat natürlich auch schon gelesen, dass Sauerteige eher in hohen Gefäßen, schmalen Gefäßen reifen sollen. Und jetzt vermutet er, dass der Grund dafür, dass die Focaccia auf dem Blech dann nicht mehr aufgegangen ist, daran liegt, dass sie einfach viel zu viel Fläche hatte und wenig kompaktes Gefäß, wenig kompakte Umrandung, in der sie hätte aufgehen können. Also was ist hier möglich, um die Focaccia zu etwas mehr Trieb zu verleiten? Ja, das ist das, was bei Sauerteiggebäcken immer der Fall ist. Sie brauchen einfach die passende Temperatur. Also auch die Sauerteig-Focaccia sollte, wenn sie nicht aufgeht, bei 26 bis 28 Grad reifen, mindestens. Kann auch gern noch wärmer sein. Für die letzte Gare, ne, nicht für den Teig, aber für die Gare auf dem Blech kann es durchaus wärmer sein, um sie in Schwung zu bringen. Oder es braucht einfach viel Zeit. Also man muss dann warten. Wenn sie nicht aufgegangen ist, muss man einfach warten, bis sie aufgegangen ist. Und das ist je nach Temperatur. Und da spielt die Raumtemperatur jetzt eine sehr große Rolle, weil es ja eine große Oberfläche ist. Das Blech leitet die Wärme oder die Kälte sehr schnell weiter an den Teig. Insofern spielt die Raumtemperatur eine große Rolle. Also gut auf die Temperatur achten und reifen lassen, bis sie reif ist. Wenn der Teig vorher nicht schon reif genug war, also in der Schüssel, im Gefäß, in der Stockgare, dann passiert auf dem Blech natürlich auch nicht mehr viel. Also auch da nochmal mein Appell an alle Sauerteigbäcker, achtet auf die Teigtemperatur nach dem Kneten oder nach dem Zusammenmischen, je nachdem, ob geknetet wird. Diese Teigtemperatur sollte mit dem Rezept übereinstimmen. Wenn das kälter ist, dann braucht der schon in der Stockgare deutlich länger. Und wenn er das nicht darf, wenn er also nach Plan verarbeitet wird, obwohl die Teigtemperatur nicht gestimmt hat, dann geht auf dem Blech auch nichts mehr voran, weil dann kommt die Raumtemperatur ins Spiel und dann ist sowieso vorbei. Also Teig richtig schön blubberig werden lassen, auch bei Sauerteig-Focaccia, in der Stockgare, dann aufs Blech und dann reicht auch Raumtemperatur, um sie noch die letzten 30, 60, 80, 90 Minuten fertig garen zu lassen. Ansonsten muss man tatsächlich viel Temperatur aufbringen, damit man das, was man in der Stockgare verpasst hat, in der Stückgare noch irgendwie nachholen kann. Wenn all das nicht hilft, wenn also gar nichts aufgeht, dann lag es natürlich am Sauerteig. Dann muss man sich nochmal den Sauerteig angucken, den oft auffrischen bei hoher Temperatur, also bei 26 bis 28 Grad. Damit beginnt das Ganze eigentlich. Nächste Sauerteig-Frage von Friedrich. Er hat Sauerteig-Pizza-Ballen, die er im Kühlschrank lagert und dann am Morgen verarbeiten möchte zu Pizza und diese Ballen gehen im Kühlschrank nicht auf. Ja, hier haben wir ein ähnliches Phänomen. Die Pizzaballen müssen natürlich vorher, wenn sie noch keine Ballen sind, also in der Stockgare, deutlich sichtbar aufgegangen sein, damit sich dann im Kühlschrank noch ein bisschen was tut. Und im Kühlschrank tut sich nur so lange was, bis die Temperatur in die Teiglinge reinzieht, also bis die Teiglinge wirklich Kühlschranktemperatur haben, dann tut sich da nichts mehr. Das bedeutet, in der Stockgare müssen die Teige richtig gut aufgehen, also richtig schön blubberig sein, Luft haben, richtig schön triebig sein, da muss Leben im Spiel sein. Und dann formt man die Ballen ganz schonend, dass das Gas drin bleibt in den Ballen. Dann gehen die Ballen gern auch nach einer kurzen Ruhezeit bei Raumtemperatur in den Kühlschrank und dort passiert nur noch so lange etwas, bis der Ballen 5 Grad hat. Also in den ersten, sagen wir mal, 30 bis 60 Minuten. Danach passiert nicht mehr wirklich viel. Egal, ob die 24 Stunden liegen oder 48 Stunden. Alles, was an Luft in den Ballen soll, muss also mehr oder weniger vorher da rein. Und da hat Friedrich schon richtig gemutmaßt. Er schreibt nämlich, sollte ich die Gare der Ballen vor dem Kühlschrank verlängern? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir sogar die Stockgare nochmal angucken, wenn die noch nicht richtig schön blubberig ist, also das Teigvolumen sich nicht verdoppelt hat, dann auch die Stockgare verlängern oder wärmer reifen lassen. Dann formen und die Ballen auch gern nochmal vor dem Kühlschrank anspringen lassen, nochmal Volumen holen lassen oder sich zumindest ein bisschen entspannen lassen und dann in den Kühlschrank geben. Und dann sollte das auch passen, denn dann ist es fast egal, wann du die rausholst, Friedrich. Ob das nach einer halben Stunde ist oder nach 24 Stunden oder nach 48 Stunden. Sie werden jedenfalls nicht schlechter und lassen sich immer zu einer guten Pizza verarbeiten. Die nächste Frage von Friedrich. Da geht es um die Temperatur in seiner Thermobox. Er hat sich also nach der Anleitung im Brotbackbuch Nummer 4 eine Thermobox gebaut, also eine Styroporkiste genommen, da eine Wärmematte reingelegt und ein Thermostat organisiert, das die Temperatur anzeigt, wenn man den Fühler in die Thermobox steckt und an dieses Thermostat dann auch die Heizmatte, man kann auch so einen Heizschlauch nehmen, angesteckt und dann reguliert das Thermostat ganz eigenmächtig, abhängig von der Temperatur, die man eingestellt hat, wann der Heizstab oder die Heizmatte an- und ausgeschaltet wird. Ja, die Frage ist jetzt von Friedrich. Er hat das Thermometer wohl falsch gekauft und jedenfalls ist das nicht so kalibriert. Schreibt er, dass es die richtige Temperatur einstellt. Er hat 25 Grad eingestellt, aber die Teigtemperatur liegt dann bei 33 Grad, wenn er das wieder rausholt. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also da er nur Sauerteigbrote backt, fragt er sich jetzt, ob bei diesen Temperaturen dann der Teig leidet, das Brotvolumen leidet und der Teigabbau vielleicht schneller voranschreitet, als die sauerteigeigenen Hefen die Gärgase produzieren können. Oder spricht er in seiner E-Mail, dominieren dann die Milchsäurebakterien die Hefepilze. Ja, das wird der Fall sein. Also wenn die Temperatur dauerhaft über 30 Grad liegt, dann ist mit Hefen nicht mehr viel zu machen. Die vermehren sich nicht mehr, die arbeiten nicht mehr richtig. Das heißt, das Gas, was dann entsteht im Teig, kommt hauptsächlich aus den Milchsäurebakterien, die sich wunderbar fühlen und super vermehren können bei über 30 Grad und entsprechend diesen Teig dann dominieren. Das heißt, dir fehlt eine wichtige Lockerungsquelle. Entsprechend ungünstiger wird das natürlich für den Teig. Und bei höheren Temperaturen arbeiten die mehleigenen und auch die Bakterien- und pilzeigenen Enzyme deutlich effizienter und bauen den Teig natürlich schneller ab. Davon abgesehen ist ein Teig bei über 30 Grad, vor allem wenn es Weizen ist, deutlich instabiler, weniger fest, weniger gut formbar. Also es hat viele, viele Nachteile, das bei über 30 Grad liegen zu lassen, erst recht, wenn es noch in der Stockgare ist. Insofern würde ich sehen, dass ich die richtige Temperatur in der Gärbox einstelle und entsprechend ja, den Teig etwas schonender behandle und das auch nicht mit meinem Anstellgut mache. Denn wenn ich mein Anstellgut bei über 30 Grad führe, bekomme ich ein Anstellgut, das quasi hefefrei ist und nur noch mit Milchsäurebakterien arbeitet. Ich brauche dann also noch extra Hefezugabe im Hauptteig, damit dieses Anstellgut beziehungsweise der Sauerteig, den ich daraus herstelle, dann meinen Brotteig lockert. Die Grundfrage, ist es tolerabel, wenn die Temperatur in der Thermobox stark schwankt, ist also definitiv mit Nein zu beantworten. Es ist nicht tolerabel, weil es einfach sehr viele Nachteile mit sich bringt, die auch unkalkulierbar machen, was jetzt mit dem Brotteig passiert. Also, da würde ich lieber in ein neues Thermostat investieren, das verlässlich arbeitet. Ich habe dazu Empfehlungen auch im Blog, wenn ihr auf das Lexikon bzw. die FAQ geht und dort auf die entsprechende Frage oder den entsprechenden Eintrag klickt, dann gibt es dort auch eine Empfehlung für das Thermostat, mit dem arbeite ich seit Jahren und sehr zuverlässig. Eine nächste Frage von Friedrich ist, da hatte ich vorhin schon mal ganz kurz drauf Bezug genommen, wieso sind die Weizenteige mit meinen Mehlen so fest? Also er hat viele Rezepte von mir schon nachgebacken und hat festgestellt, dass bei Roggen das eigentlich kein Ding ist. Das passt ungefähr mit meinen Rezepten überein, was er da so herstellt an Teig. Aber vor allem bei den Weizen- und Dinkelbroten kommen ihm seine Teige sehr trocken vor. Er nutzt Mehle von der Biomühle Eiling und hat auch bei anderen Rezepten, zum Beispiel von Maurizio Leo, das ist ein amerikanischer Sauerteigbäcker, im Weizenbereich, der hat deutlich weichere Teige, schreibt er. So, diese beiden Informationen zusammengenommen ergeben das Rätsel Lösung, denn die Biomühle Eiling, die hat relativ kleberstarke Mehle und soweit ich weiß, gleicht sie das teilweise je nach Erntebedingungen dann auch aus mit extra Glutenzugabe oder mit Zugabe von sehr kleberstarken zugekauften Mehlen, damit die Kleberstärke und der Klebergehalt über die Jahre möglichst konstant bleibt. Also Eiling hat relativ kleberstarke Mehle. Das ist Punkt 1. Und auch Maurizio Leo, nicht weil er Maurizio Leo ist, sondern weil er aus den USA stammt, hat per Definition, weil in den USA sehr kleberreiche Sorten angebaut werden und die entsprechenden landwirtschaftlichen Verfahren etwas weniger restriktiv sind wie bei uns hier in der EU, hat automatisch kleberstärkere Mehle und entsprechend passt natürlich mehr Wasser in die Teige und entsprechend bekommt auch Friedrich mehr Wasser in die Teige. Ich verwende meistens relativ kleberschwache Mehle, zumindest nicht in den Dimensionen, wie sie die Biomühle Eiling herstellt und versuche mich lokal mit Mehlen zu versorgen und die sind fast ausnahmslos kleberschwächer als das, was man landläufig so bekommt. Entsprechend passt in meine Teige weniger Wasser rein. Wenn man diese Teige jetzt als Maßstab nimmt und mit kleberstarken Mehlen arbeitet, dann sind die Teige tatsächlich zu fest. Dann muss man also ein bisschen mit Wasser nachhelfen. Und das ist auch bei vielen Hobbybäckern das Problem, dass sie sich erstens dessen nicht bewusst sind und glauben, ein Rezept ist ein Rezept ist ein Rezept und das muss funktionieren. Habe ich mir glatt die Hand hier eingeschlagen vor lauter Erregung. Und zweitens muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass man mit Naturrohstoffen arbeitet und die Schwankungen unterliegen. Das kann selbst der Fall sein, wenn man immer aus der gleichen Quelle das Mehl bezieht, aus der gleichen Mühle, vom gleichen Landwirt das Getreide, gibt es einfach jahreszeitliche Schwankungen oder über die Jahre hinweg saisonale Schwankungen, Witterungsbedingungen, die dazu führen, auch den Einfluss von Düngungen. All das kann dazu führen, dass der Eiweißgehalt, also sprich der Klebergehalt, schwankt und auch die Kleberqualität eine andere ist, also die Zusammensetzung des Klebereiweißes. Das ist ja nicht ein uniformer Stoff, sondern das sind über 40 verschiedene Eiweiße, die zusammen dieses Gluten aufbauen, und das Verhältnis aus diesen über 40 Eiweißen bestimmt, wie viel Wasser gebunden wird, wie groß die Porung werden kann, wie stabil der Teig ist, etc. pp. Und all das spielt eine Rolle, und deshalb kann man eigentlich nie noch einmal das gleiche Brot backen, das man da als Rezept vorgelegt bekommt, sondern man muss sich ungefähr gewahr sein, welche Teigkonsistenz für diese Gebäckart die richtige ist, also für Baguette, für Roggenteige und so weiter, und sich darauf hinarbeiten. Das kann natürlich kein Einsteiger, und deshalb sind Einsteigerrezepte von der Teigausbeute, also vom Wassergehalt bei mir jedenfalls, immer etwas fester, etwas niedriger gehalten. Und es funktioniert natürlich dann auch immer irgendwie, ne? Für einen Einsteiger ist der Anspruch natürlich auch noch nicht so hoch, aber peu à peu mit der Erfahrung, wenn man dann wirklich perfekte Ergebnisse haben will, sollte man sich schon die Erfahrung raufschaffen, welche Teigkonsistenz für welche Gebäckart die richtige ist, und sich dann immer von Mal zu Mal, von Backtag zu Backtag über Wasserzugabe an die richtige Konsistenz rantasten. Und wenn Friedrich jetzt, um mal wieder drauf zurückzukommen, wenn Friedrich merkt, oh, die Teige sind aber relativ fest für das, was ich jetzt schon an Erfahrung habe, dann einfach mehr Wasser zugeben. Das ist kein Ding, ne? Es ist viel einfacher, als Wasser wegzunehmen. Das funktioniert nämlich nicht. Also immer ein bisschen mehr Wasser zugeben, wenn man den Eindruck hat, der Teig kann noch was vertragen. Die letzte Frage von Friedrich geht wieder hin zum Thema Sauerteig. Er fragt, welchen Einfluss hat die Zugabe von wenig Anstellgut in den neuen Sauerteig? Die Frage habe ich zugegebenermaßen etwas verkürzt dargestellt. Er hat gelesen, gehört, dass man die Triebkraft des neuen Anstellgutes begünstigen kann, wenn man wenig Anstellgut hineingibt. Und er fragt jetzt, ob das wirklich so ist und ob das daran liegt, dass das Milieu nicht so sauer ist. Also da müssen wir ein bisschen Klarheit schaffen. Das ist nicht ganz so stringent, wie das jetzt hier in der Frage dargelegt ist. Was richtig ist, ist, dass die Anstellgutmenge, die ich für den neuen Sauerteig benötige oder in ihn hineingebe, in das Mehl-Wasser-Gemisch, dass die beeinflusst, wie schnell der Sauerteig aufgeht und auch beeinflusst, wie hefelastig und wie sauer der neue Sauerteig wird. Gehen wir einfach mal ganz konkret ran. Wenn ich sehr wenig Anstellgut verwende, in das Mehl-Wasser-Gemisch gebe. Das Mehl-Wasser-Gemisch ist vom pH-Wert relativ neutral, also liegt so, sagen wir mal, zwischen 5 und 6 vom pH-Wert, ganz grob gesagt. Und ich gebe ganz wenig Anstellgut rein, das ja viel Säure mitbringt, also einen sehr niedrigen pH-Wert mitbringt. Dann wirkt sich dieser niedrige pH-Wert des zugegebenen Anstellgutes fast nicht auf den Gesamt-pH-Wert dieser Mischung aus. Das heißt, ich habe einen relativ hohen pH-Wert der Gesamtmischung und lasst das jetzt reifen. Das dauert etliche Stunden, je nach Temperatur. Sagen wir mal, wir lassen das bei klassischen 28 Grad reifen. Dann fangen irgendwann an, sich die Hefepilze zu vermehren, die Milchsäurebakterien vermehren sich, alle betreiben Stoffwechsel, scheiden Stoffe aus, und die Milchsäurebakterien scheiden Säuren aus, die Stück für Stück den pH-Wert dieser Gesamtmischung senken. Wenn wir jetzt wissen, dass die Milchsäurebakterien sehr pH-wertabhängig arbeiten, das heißt, bei hohen pH-Werten arbeiten sie sehr gut, bei niedrigen pH-Werten bremsen sie sich selber aus, weil sie ja für den niedrigen pH-Wert selbst sorgen. Die Hefen sind davon relativ unbeeindruckt, die sind säuretolerant im Sauerteig, die arbeiten unabhängig vom pH-Wert mehr oder weniger gleich gut weiter. So, also Milchsäurebakterien arbeiten im niedrigen pH-Bereich, im sauren Milieu schlecht. Hefen arbeiten gut weiter. So, jetzt dauert es etliche Stunden, bis da ein pH-Wert irgendwann mal erreicht ist, bei dem die Milchsäurebakterien sagen, nö, jetzt reicht's uns, wir arbeiten nicht mehr weiter. Die Hefen aber schon. Das heißt, es entsteht relativ viel neue Säure. Und ja, das ist es eigentlich. Ne? Es entsteht relativ viel neue Säure. Entschuldigung, heute ist Sonntag, Tag der Aufnahme. Ich brauche ein bisschen länger, um nachzudenken. Also es entsteht relativ viel neue Säure, wenn ich wenig Anstellgut nehme. Dafür habe ich den Vorteil, wenn das Anstellgut schon sehr alt war, dass ich sehr wenig von diesem alten Zeugs in den neuen Sauerteig überführe. Das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass ich wieder viel neue Säuren produziere. Punkt. Das ist erstmal so dahingestellt. So, anderes Beispiel. Jetzt nehme ich sehr viel Anstellgut in mein Mehl-Wasser-Gemisch. Wenn ich sehr viel Anstellgut nehme, trage ich natürlich auch sehr viel Säure ein. Der pH-Wert sinkt relativ schnell nach unten in dem Gemisch, also in 0, nichts, sobald ich alles zusammengemischt habe. Und damit sage ich den Milchsäurebakterien, hey, ich möchte nicht, dass ihr so gut arbeitet wie in dem anderen Fall. Ich habe also von Anfang an eine relativ geringe Säureproduktion, weil die Milchsäurebakterien gar nicht so richtig in Arbeit kommen, weil der pH-Wert zu niedrig ist. Die Hefen arbeiten aber munter weiter. Und wenn ich jetzt die richtige Temperatur noch einstelle, also 26 Grad ungefähr, dann habe ich einen sehr hefelastigen und milchsäurearmen, überhaupt säurearmen Sauerteig. Denn es kommt hinzu, dass der pH-Wert nicht direkt mit dem geschmacklich wahrnehmbaren Säureeindruck zusammenhängt. Ich kann also einen niedrigen pH-Wert im Sauerteig haben und gleichzeitig ein sehr mildes Sauerteigaroma. Und wenn ich mein Anstellgut gut gepflegt habe, also vielleicht vorher nochmal aufgefrischt habe und davon viel in den neuen Sauerteig hineingebe, dann habe ich einen geschmacklich milden Sauerteig, der trotzdem einen niedrigen pH-Wert hat. Wenn ich das anders mache, wenn ich also ein sehr altes Anstellgut nehme, was schon ein, zwei Wochen im Kühlschrank liegt und davon viel zugebe, dann habe ich einen neuen Sauerteig, der diesen ganzen Abfall, diese ganzen Abbauprodukte auch enthält, nicht weil sie neu gebildet wurden, sondern weil ich sie einfach quasi mülleimermäßig in den neuen Sauerteig überführt habe. Ich habe natürlich trotzdem die Milchsäurebakterien, die kaum neue Säure bilden, aber ich habe den ganzen alten Ballast aus dem alten Anstellgut mit drin und dann wird mein neuer Sauerteig natürlich auch nicht wirklich mild und geschmacklich hervorragend, sondern ich habe diesen ganzen Schrott vom alten Anstellgut mit da drin. Also um es mal in die Praxis zu übersetzen, wenn ich ausgehend vom Anstellgut denke und ich habe ein sehr altes, abgelagertes Anstellgut, dann bekomme ich einen milden, triebstarken Sauerteig, wenn ich sehr wenig von diesem alten Anstellgut zuführe und es entsprechend länger warm reifen lasse. Wenn ich ein topfittes Anstellgut habe, was ich schon x-mal aufgefrischt habe in kurzer Zeit, also nicht älter als ein, zwei Tage, sagen wir es so, dann kann ich davon sehr viel in den neuen Sauerteig geben, den pH-Wert damit absenken, aber geschmacklich einen milden Sauerteig erzeugen und dafür sorgen, dass nicht noch neue Säure gebildet wird. Also die mildeste Art von Sauerteig lässt sich herstellen, wenn ich ein sehr triebstarkes, sehr mildes, vom Geschmack her mildes Anstellgut in großer Menge in das Mehl-Wasser-Gemisch gebe und das warm kurz reifen lasse. Das ist die beste Art, ein mildes, triebkräftiges Anstellgut herzustellen. Wenn ich nur ein moderates oder schlechtes Anstellgut habe, dann ist die beste Art, einen milden, triebstarken Sauerteig herzustellen, möglichst wenig von diesem Anstellgut zu nehmen und den Sauerteig dafür lieber länger und warm reifen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich verwirrend klingt, aber man muss es sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ich vergleiche es mit Tomatensauce in aller Regel, wenn ich danach gefragt werde. Jetzt habt ihr mich nicht direkt danach gefragt, ich erzähle es euch trotzdem. Also, stellt euch vor, ihr wollt eine Tomatensauce kochen aus 10 Tomaten und eine Tomate von den 10 ist faulig. Wenn ihr jetzt diese eine Tomate, also was heißt faulig, ne? Sie hat ein paar Stellen, ne? Die seht ihr nicht oder wollt ihr nicht rausschneiden. So, wenn ihr jetzt diese Tomate mit verarbeitet, dann wird die Tomatensauce insgesamt trotzdem gut schmecken. Merkt man vielleicht gar nicht, dass da ein paar Stellen dran waren und alles ist gut. So, das ist das Beispiel mit dem schlechten Anstellgut. Das heißt, man nimmt wenig davon rein und es fällt kaum auf, sondern ich kriege immer noch was Gutes raus. Wenn ich jetzt 9 von 10 Tomaten mit Stellen habe, ein bisschen faulig, und ich verarbeite die zur Tomatensauce, dann wird sich das schon deutlich bemerkbar machen bei mir, auf den Spaghetti oder wo auch immer. Denn das Zeug schmeckt muffig, es schmeckt faulig, es ist vielleicht irgendwie vergoren, es macht keinen Spaß damit zu arbeiten oder geschweige denn es zu essen. Und das ist der Fall, wenn ich von dem alten Zeug sehr viel in das neue hineinnehme, kriege ich keinen vernünftigen Sauerteig und kann damit auch kein Brot lockern. Und selbst wenn es locker würde, würde es nicht schmecken. Insofern sortiere ich entweder das Alte aus oder ich nehme ganz wenig davon. Wenn ich sehr viel Gutes habe, dann ist es natürlich sinnvoll, dieses viele Gute auch ins nächste hineinzugeben. Also, um im Beispiel der Tomatensauce zu bleiben, einfach viel Tomatensauce mit zu den Spaghetti zu geben, dann schmeckt das Ganze umso besser. Ja, das ist es eigentlich, ne? Also es hängt davon ab. Man kann nicht sagen, nimm wenig Anstellgut, damit der Sauerteig immer hefestark wird, triebstark wird. Man kann auch nicht sagen, nimm immer viel. Es hängt davon ab, wie die Anstellgutqualität vorliegt. Und das ist übrigens ein Phänomen, das sich über alles zieht. Und zwar würde ich sagen, nicht nur über die Brotbäckerei, sondern über das ganze Leben, über alle Themen, die man irgendwie behandeln kann. Natürlich kann man alles kurz fassen und über den Daumen und sagen, wenn A, dann B oder C. Aber es ist leider nie so eindeutig beim Brotbacken wie im Leben. Also man kann nie sagen, mach das, dann passiert das, sondern es hängt davon ab. Es ist immer multifaktoriell. Also man hat immer so viele Einflussfaktoren, so viele Stellschrauben, dass man ganz selten mal einen ganz direkten Zusammenhang benennen kann. Sondern man muss sich immer den Einzelfall angucken und das ist so schwierig und das schreckt auch so viele ab. Nicht nur beim Brotbacken, sondern auch in der heutigen Zeit bei vielen anderen Themen. Da sind wir noch ein bisschen philosophisch geworden. Also mein Appell an alle, schaut euch das im Detail an. Wenn ihr das selber nicht schafft, zeitlich gesehen, dann fragt nach oder probiert es am besten einfach selber aus. Wichtig ist nur nicht auf die reinzufallen, die behaupten, es ist sei doch alles so ganz einfach und mach einfach und dann geht es schon. Sondern im Detail, wenn man wirklich nah an die perfekte, an das perfekte Brot, an das perfekte Ergebnis kommen möchte, muss man sich schon auch die Abhängigkeiten anschauen und sie richtig einzuordnen wissen. Aber deshalb gibt es ja diesen Podcast, um das ein bisschen einzuordnen und auch Bücher und den Blog, um das im Detail darzulegen für alle, die es interessiert. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank an Friedrich für die vielen Fragen. Ich hoffe, die Antworten haben dir ein bisschen geholfen. Und insofern verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal zur nächsten Frage sucht Antwortfolge. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.